ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Es ist ja ein unglaublich faszinierendes und unglaublich rätselhaftes Album.
Wer oder was ist denn überhaupt dieses Lamm, welches sich auf den Broadway legt, Marc?
Oje, Frank, jetzt stellst du die Frage.
Ich habe es immer auch so ein bisschen als Opferlamm verstanden.
Das Lamm ist quasi wie ein Katalysator.
Sie legen das Opferlamm nieder auf dem Broadway.
Das Lamm ist kein Symbol für irgendwas.
Ich bin Frank König, hallo. Bevor es jetzt losgeht mit Genesis und The Lamb Lies Down on Broadway, muss ich mich jetzt nochmal sozusagen aus der Produktion zu dieser Folge melden. Als wir mit den Aufnahmen fertig waren, waren 2,5 Stunden wie im Flug vergangen. Es ging uns beim Besprechen genauso wie uns allen beim Hören dieses Meisterwerks. Bereinigt bleiben dann immer noch gut 2 Stunden übrig. Zu viel für eine Folge, aber zu gute Geschichten, um nur eine Folge daraus zu machen. Darum gibt's jetzt mal wieder eine Doppelfolge. Hier jetzt der erste Teil. Es geht um die Vorgeschichte des Albums und die Frage, was es mit dem ominösen Lamm auf dem Broadway auf sich hat. Viel Spaß dabei. Jetzt ist es endlich soweit. Auweia, auweia, auweia. Wir haben so viele erzürnte Mails bekommen an meilensteine@swr.de, dass wir schon Peter Gabriel-Alben, Phil Collins-Alben und ausgerechnet We Can't Dance von Genesis besprochen haben, ohne die Klassiker der Gabriel-Ära von Genesis zu berücksichtigen. Okay, Selling England by the Pound ist zum 50. in 2023 einer Corona-Welle in der Redaktion zum Opfer gefallen. Es tut uns natürlich leid. Wir versuchen es andermal hinzubekommen, das auch nochmal zu machen. Und ja, ihr wisst ja, wir suchen nach Jubiläen und ähnlichen Anlässen, um ein Album zu besprechen. Die Reihenfolge des Erscheinens der neuen Meilensteine-Folgen, die soll natürlich keine Wertung sein. Dafür gibt's ja die SWR1-Hitparade. Und manchmal lohnt es sich ein bisschen zu warten. Mehr dazu gleich. The Lamb Lies Down on Broadway wird mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 50 Jahre alt. Am 22. November 1974 ist es rausgekommen. Vorgeschlagen haben The Lamb Lies Down on Broadway unter anderem Sven Menke, Martin Röß, Stefanie Fendler, Doris Laubmeier, Bernhard Günther, Holger Schulz und Rainer Granderath. Er schreibt: Ich war erst 10 Jahre alt, als ich das Album auf einer minderwertigen Anlage meiner Schwester mithören durfte. Die Plattensammlung war unantastbar, aber ich habe in jeder Minute, in der meine Schwester nicht da war, das Album heimlich gesuchtet. Obwohl ich die Texte noch nicht so gut verstand, war ich durch die diversen Arrangements als auch durch die Bilder und Textgeschichten mit Zusatzinformationen zur Story komplett gefesselt. Ja, danke dafür. Was für ein grandioses Werk. Ein Konzept-Doppelalbum, die Heldenreise von Rael, einem puerto-ricanischen Jugendlichen aus New York City, der auf der Suche nach sich selbst ist. Spricht man den eigentlich Rael aus oder spricht man den eher Rael aus?
Peter Gabriel spricht den Rail aus.
Ja.
Rail Imperial ja, Aerosol Kit.
Okay, also Rail. Ein rätselhaft komplexes Werk ist das. Am Anfang nicht ganz so erfolgreich wie der Vorgänger Selling England by the Pound, aber heute ein absoluter Kultklassiker in der Prog-Rock-Gemeinde. Ein Stück Rockgeschichte, das auf keiner besten Liste und keiner Plattensammlung fehlen darf. Sozusagen Peter Gabriels Vermächtnis bei Genesis, denn danach war Schluss für ihn in der Band. Und interessant für ein Prog-Rock-Album aus der Zeit, viele der 23 Songs haben durchaus radiotaugliche Längen. Echte Single-Hits hat man aber trotzdem nicht auf so ein Werk, hat man ja auch gar nicht erwartet. Trotzdem gibt's einen Radioklassiker drauf, The Carpet Crawlers, ein Song, der sich mir persönlich im Wortsinne ins Innerste hineinkriegt. Unfassbar. Ja, und warten lohnt sich manchmal, habe ich gesagt. Und im Fall von The Lamb Lies Down on Broadway habe ich eine Eingebung bekommen. Tja, das passt ja auch irgendwie zu Peter Gabriel. Allerdings kam die Eingebung nicht von höheren Mächten, sondern hier ganz konkret von meiner alten Schulfreundin Caro, die mich auf ein Buch aufmerksam gemacht hat. Das heißt, The Lamb Lies Down on Broadway, die Geschichte des rätselhaften Kultalbums. Wir verlinken es in den Shownotes und der Autor ist heute hier. Der Historiker und Kulturwissenschaftler Marc Bell. Marc, herzlich willkommen bei den Meilensteinen.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ich bin mal sehr gespannt. Das Buch ist ein echter Wälzer und wir haben hier eine gute Stunde. Mal gucken, wie wir dieses Werk besprochen kriegen. Aus der SWR1 Musikredaktion ist unsere Spezialistin für Opern, Rockopern, Konzeptalben und alles, was dazu gehört, dabei. Katharina Heinius, hallo.
Hallo, freue mich auch dabei zu sein.
So, wir haben 1974 im Mai kehren Genesis da von ihrer Selling England by the Pound Tournee durch Nordamerika und Europa zurück. Im Gepäck sind da schon die Ideen für ein neues Album. Und am 5. Mai gibt's gedrückte Stimmung bei Königs in der Wohnküche. Bundeskanzler Willy Brandt tritt zurück. Sein enger Vertrauter Günther Guillaume hatte sich als DDR-Agent entpuppt. Helmut Schmidt wird der neue Bundeskanzler. Im Juli weilen Genesis zur Vorbereitung von Lamb Lies Down on Broadway im hier schon öfter erwähnten ehemaligen Armenhaus Hadley Grange. Sieht gar nicht aus wie ein Armenhaus, eher wie ein großes Landanwesen. Und das liegt in der Grafschaft Hampshire. Da sind schon viele große Alben entstanden. Und ich habe mich auch hingelegt im Juli 74. Nicht neben das Lamm auf dem Broadway, sondern wütend und heulend auf den Küchenfußboden. Die Niederlande waren im Endspiel der WM gerade gegen Deutschland in Führung gegangen. Aber das Ende kennt ja jeder. Sepp Maier hält alles, Müller dreht sich um die eigene Achse, Deutschland wird Weltmeister. Ich war wieder versöhnt und meine Mutter hat zur Feier des Tages eine ganze Salatschüssel mit Eis spendiert. Und das war noch 74. Der erste Golf läuft vom Band. Meine Tante Malis hat einen gefahren. Ich glaube, sie ist nie über den dritten Gang hinausgekommen. Und im vierten Gang ging es mit Kraftwerk ab auf die Autobahn. Diesen Meilenstein habe ich bei einer meiner Schwestern zuerst gehört und ihr könnt euch freuen, in der übernächsten Folge ist es einer unserer Meilensteine. Hit des Jahres in Deutschland war weder aus der elektronischen noch aus der Prog-Rock-Szene, eher Teenie-Pop. The Rubettes' Sugar Baby Love. Komisch, ich hätte wetten können, dass es Upper mit Waterloo gewesen wären. Deren sagenhafte Karriere begann mit dem Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, heute kurz ESC, im Jahr 1974. Und da könnt ihr euch auch sehr gerne den dazugehörigen Meilenstein in der ARD-Audiothek reinziehen. So, jetzt aber zurück zu Genesis und The Lamb Lies Down on Broadway. Katharina, ich habe ja schon ein paar Stichpunkte genannt. 74, ich hatte es schon erwähnt, der Prog-Rock ist angesagt, also Progressive Rock. Genau diese Musik haben Genesis eben gemacht. Erzähl uns was zu Prog-Rock und zu Genesis.
Ich durfte Mike Rutherford mal interviewen und selbst fragen, was ist denn Prog-Rock für ihn? Und das hat er geantwortet.
Well, it's got a very bad reputation, Progressive Rock, you know. It sounds, and there are areas I'm not so sure move me in the same way, but originally I'm just trying to be a little bit different, you know, play some different chords, writing longer pieces, not being tied to a 4-minute song, you know, sort of 15-minute songs or longer. It's quite a nice journey when it does work, and I think the stuff that was good definitely worked, but I think it's got a strange tag at the moment.
Also sagt, Progressive Rock hat einen schlechten Ruf heutzutage. Und er beschreibt es dann ein bisschen, dass natürlich hier um andere Akkorde geht als im gewöhnlichen Rock und dass es auch um andere Längen geht. Also die Songs sind viel, viel länger als das, was man sonst so gewohnt war. Und das hat man ja auch. Und das ist eine interessante Reise für ihn, also Progressive Rock. Es ist sozusagen, jeder Song macht eine Welt auf. Das ist das, was er im Prinzip sagt. Mhm. Und wenn man jetzt genauer mal hinschaut, was Progressive Rock wollte in dieser Zeit, dann ist es vor allem die Rockmusik eben auf eine künstlerisch hochwertigere Ebene zu führen, weil das ist das, woher sie auch kommen. Ne? Sie kommen von einem Elite-Internat, man möchte nicht mit der banalen Rockmusik in Verbindung gebracht werden, sondern man möchte eben hochwertige Kunst machen und man möchte auch, dass das so anerkannt wird. Und da sind natürlich die Vorbilder aus der Klassik und die Funktion von Instrumenten zum Beispiel. Wir haben die klassische Rockband, die besteht aus Schlagzeug, Bass, Gitarre, vielleicht Keyboard und Gesang. Und jeder hat so seine Rolle und fügt sich in den Song ein. Und im Progressive Rock wird diese Idee aufgebrochen, weil die Idee des Orchesters dazukommt. Und die Idee des Orchesters ist ganz oft dieser Gegensatz Bläser und Streicher oder das Miteinander von Bläsern und Streichern. Und Melodien, die sich abwechseln, die sich ergänzen, die ineinander fließen. Also man hat ein viel größeres Verständnis auch von Atmosphären, die man mit einem Orchester gestalten kann. Und das Bandverständnis im Progressive Rock ist eben ein anderes. Also es wird komplexer, es wird vielschichtiger. Die Instrumente haben mehr diesen orchestralen Ansatz. Was sie aber unterscheidet, ist am Ende, dass natürlich klassische Musiker im Orchester nach Noten spielen und im Prog-Rock wird viel improvisiert. dann natürlich auch wieder gelernt und auf die Bühne gebracht, aber es entsteht erstmal aus der Improvisation heraus. Aus
da wird noch drüber zu sprechen sein, ne? Das ist ja, genau. Irre, was die sich merken. Ne?
Ja, man kann ein paar wichtige Einflüsse auf jeden Fall zusammenfassen. Das ist die elektronische Musik, die ja auch mit reinkommt, durch eben auch neue Technologien, die Synthesizer, Moog, also ganz unterschiedliche Dinge, die klassische Musik, die ja auch schon Einzug erhalten hat, auch von Bands wie Emerson, Lake & Palmer zum Beispiel, Pictures at an Exhibition von Mussorgsky, haben sie komplett, also ein klassisches Werk, das sie komplett als Rockband nochmal gespielt haben. Und dann haben wir die symphonische Musik, die auch mit reinkommt, das heißt andere Instrumente wie Flöte, ne, kennen wir auch von Ian Anderson bei Jethro Tull dann, oder auch das Fagott darf im Progressive Rock das ein oder andere Mal auftauchen.
Ach, da strahlte.
Ja, und die Texte sind natürlich durch Fantasy und durch Science Fiction geprägt. Also nicht irdische Welten, die da aufgemacht werden. So kann man es vielleicht ein bisschen packen. Ja?
Mhm. Marc, wolltest du noch was sagen dazu?
Ich habe gerade so viel gelernt, also fantastisch. Vielleicht ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, den Katharina aber auch schon angerissen hat, ist, die Klangtexturen der Musik werden extrem erweitert. Mhm. Also für mich zum Beispiel, ich bin ein Klanghörer. Für mich ist ganz entscheidend, welche Klangtexturen verwendet werden. Zumal die Klangtexturen das sind, was einen unbewusst emotional packt. Ja, wenn man bei einem Stück nicht weiß, ich finde das jetzt unglaublich spannend, es hebt mich auf eine höhere Ebene, ich kriege positive Gefühle, liegt es meistens nicht so sehr an den Harmonien, den Melodien, sondern an den verwendeten Klangtexturen. Und da kommt dann plötzlich alles zusammen. Wir haben eine voll ausgebildete Rockband auf der einen Seite, aber mit neuen Elementen. Ja, dann flötet plötzlich einer zwischendurch los und dann wird ein bisschen gejazzt und alles Mögliche. Und am Ende entsteht eine neue Klangwelt. Mhm. Und das ist unglaublich spannend. Und was Genesis einzigartig macht am Ende, das ist das ganz spezielle Klangkontinuum, was kreiert wird. Das ist das, was tatsächlich Genesis von Yes, von Pink Floyd, von Jethro Tull sowieso, die ja auch zum Progressive Rock gerechnet werden, damals abhebt, ist die spezielle Klangwelt. Wenn ich es mal kurz umreißen darf, ja, die Basis ist und zentral und wesentliches Element ist das Mellotron, was Tony Banks spielt und was ja sozusagen die Streicher und den Chor reinbringt dann in die Klangwelt.
Mellotron hatten wir ja auch schon oft hier bei den Meilensteinen besprochen, ne? Das ist genau, ein sehr spezielles Instrument.
Ein unglaublich teures, unglaublich anfälliges, schwer zu bedienendes, unglaublich schweres Instrument, was aber plötzlich den Breitbandsound und zwar auch live auf die Rockbühne bringt. Die Liveband der 60er Jahre klingt dünn im Vergleich zur Liveband der 70er Jahre und alle, die das zum ersten Mal hören in einem Konzert von Genesis in den USA zum Beispiel oder von Yes, die sagen, das ist ja Wahnsinn. Wir sind von der Bühne geblasen worden und das liegt maßgeblich am Mellotron. Es gibt damals ja noch keine polyphonen Synthesizer. Ja. Die kommen erst später. Wir heute sind ja verwöhnt klangtechnisch, weil wir ständig in jedem kleinen Techno-Hit polyphone Synthesizer hören. Die gibt es damals nicht. Ja. Also ist es auch was, ist es eine Erweiterung. Ja, und da müssen wir sozusagen ein bisschen dekonstruieren, weil wir uns nicht mehr hineinversetzen können, wie das war, als sie das zum ersten Mal gehört haben. Wenn man Rezensionen von damals liest, von Watcher of the Skies zum Beispiel, von Genesis, vom Foxtrot-Album, da ringen die Rezensenten nach Worten, um das zu beschreiben, was sie da gerade hören. Das geht ganz tief rein und es ist revolutionär. Also das ist etwas, was wir heute immer noch sozusagen dazu denken müssen, wie revolutionär das damals war.
Mellotron, für alle, die es noch nicht gehört haben bei den Meilensteinen, ein Instrument, das quasi mit Bandschleifen gearbeitet hat, ne?
Es sind keine Bandschleifen, leider, sondern es sind 8 Sekunden lange Bandabschnitte. Der große Nachteil des Mellotrons ist, man kann keinen Akkord spielen, der länger, ich glaube, es sind 8 Sekunden, als 8 Sekunden ist.
Ah, okay, es gibt
dann
Schluss.
Experten, die haben das auf 9 Sekunden verlängert, indem sie das Ganze transponiert haben und es langsam abläuft. Dann ist Schluss. Und das setzt tatsächlich eine Grenze für die Komposition. Man kann keinen Ostinaten lang angehaltenen, da braucht man die Orgel. Deshalb spielt Tony Banks fast immer das Mellotron in Kombination mit einer Orgel. Der Attack kommt vom Mellotron mit diesen obertonreichen Streichern zum Beispiel. Und unten drunter ist die Orgel, die den Ostinaten lang anhaltenden Klang dann bietet. Und das kommt dann erst später mit den polyphonen Synthesizern, ab Mitte der 70er ungefähr.
Wie genau es zu diesem Album gekommen ist, ich meine, das war ja echt extrem, die Geschichte. Es gab ein Album, eben Selling England by the Pound, und dann gab es eine Tour, dann gab es wieder ein Album, alles innerhalb von einem guten Jahr und davor gab es ja auch schon Alben quasi im Jahrestakt. Und das ist ja, wie eben schon gesagt, auch kein leichter musikalischer Stoff. Das will ja alles entwickelt, komponiert, gejammt, wie auch immer, produziert werden. Katharina, wie ist diese Vorgeschichte? Das ist ja der helle Wahnsinn gewesen.
Ja, sie haben es klug gemacht. Sie haben sich zurückgezogen im Juni 1974 in ein Haus, in dem sie proben konnten, in dem sie arbeiten konnten. Hadley Grange, du hast es ja schon angesprochen. Und da haben auch Led Zeppelin schon drin geprobt und haben auch Alben entwickelt. Also Led Zeppelin 3 und 4 zum Beispiel. Ja. Und das war also bekannt dafür. Und
es muss in einem grauenhaften Zustand sein.
Ja, es war in einem grauenhaften Zustand. Also es sind wohl die Ratten auf dem Boden rumgelaufen. Und es war auch so eine Art Geisterhaus tatsächlich. Also da musste auch erstmal vorher sauber gemacht werden, weil das lange nicht bewohnt war. Und Mike Rutherford erinnert sich in seiner Autobiografie sehr schön. Er hat gesagt, er war der Erste, der da war. Und er durfte sich noch ein Zimmer aussuchen. Und er hatte Glück. Und er hat ein Zimmer bekommen mit einem eigenen Bad und einem Teppich drin. Und das war wohl die absolute Ausnahme.
Und der Teppich war noch nicht wieder lebendig.
Nein. genau. Und dann sind die anderen eben auch eingetroffen. Aber es war in dem Sinn eine schwierige Situation. Du hast es ja schon angesprochen. Ja. Man hat sich darauf geeinigt, ein Konzeptalbum zu entwerfen. Das war die Grundidee. Davon ist man ausgegangen. Aber was genau der Inhalt ist oder worum es gehen soll, wie das klingen soll, das war noch offen und das sollte eben dort entwickelt werden. Und es gab ein Problem mit Peter Gabriel, der die Texte schreiben sollte. Und das hat er ja auch gemacht. Er hat die allermeisten Texte
geschrieben. Ist ja auch seine Geschichte. Ist ja die Geschichte, die er entwickelt hat.
Genau, es ist auch seine Geschichte und das war auch so vereinbart. Er macht die Texte und der Rest der Band, die komponieren und schreiben die Musik dazu. Jetzt war es nur so bei Peter Gabriel, er hatte auch noch anderes im Sinn außer der Band. Und die Band hatte nur die Band im Sinn. Und dann gibt es Diskrepanzen in einer Band. Ich meine, das kennt jeder, der mal in einer Band gespielt hat.
Oh ja.
Ja, wenn ein Ziel vor Augen ist und vier der Bandmitglieder stehen zu 100% hinter dem Ziel und es gibt nichts Größeres als das. Und einer hat halt noch familiäre Probleme und kriegt noch andere Angebote und ist die Band nicht ganz so wichtig und nicht ganz so im Fokus, dann gibt's Probleme, Streitereien, weil eben einer nicht so richtig mitzieht. Und genau das war hier der Fall mit Peter Gabriel. Seine Frau Jill war schwanger in der Zeit. Die Schwangerschaft verlief auch kompliziert, also es war nicht so leicht und er war oft in London bei ihr und hat sie unterstützt und sie hätten auch fast ihre Tochter verloren. Auch das spielt dann auch in die Geschichte mit rein. Und er hatte parallel noch ein Angebot von einem berühmten Regisseur. Das war der Regisseur von Der Exorzist.
Genau, das war William Friedkin und das war damals der angesagte Regisseur in Hollywood. Der hat einen Mega-Blockbuster mit dem Exorzisten hingelegt und daraufhin stehen ihm alle Türen offen. Und jetzt überlegt er, einen neuen Film zu machen und zwar einen Science-Fiction-Film. Und dann ist ihm die kleine Story auf dem Genesis Live-Album hinten aufgefallen. Das ist eine abstruse Story. Peter Gabriel hatte ja verschiedene Besonderheiten. Eine war,
bis heute.
In der Tat. Und eine war, dass er irgendwann angefangen hat, auf den Live-Konzerten zwischen den Stücken Geschichten zu erzählen. Und das lag daran, und das ist das zweite große Klangelement übrigens von Genesis, das sind die 12-seitigen Gitarren. Die haben ja teilweise drei Leute haben gleichzeitig, einschließlich Tony Banks im Keyboarder, so bei Supper's Ready zum Beispiel am Anfang, spielen drei gleichzeitig 12-seitige Gitarren, die dann ineinander verschachtelt sind. Ein ganz typisches Genesis-Klangelement. Und das bedeutet natürlich auch, dass die gestimmt werden müssen. Dann zwischendurch und um diese 5 Minuten zu überbrücken, während er peinlich berührt auf der Bühne stand, Peter Gabriel hat da irgendwann angefangen, abstruse kleine Stories zu erzählen. Und eine dieser kleinen abstrusen Stories von einer Frau, die in der U-Bahn...
Das hat Peter Gabriel mit Stoppock gemeinsam, stelle ich gerade fest. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, eine abstruse kleine Geschichte von einer Frau, die er dann live erzählt hat, von einer Frau, die in der U-Bahn anfängt, sich zu entkleiden. Man muss sich jetzt vorstellen, dass überwiegend männliche Publikum 90% davon begeistert. Ja, sowas kommt immer an. Dann entkleidet sie sich immer weiter, bis am Ende nur noch ein großer Lichtstrahl übrig ist. Ja, Enttäuschung beim männlichen Publikum. Mhm. Dann hinterher, das ist so eine typische Geschichte, sie fängt mit irgendwas ganz Normalem an quasi, dann wird es halb seltsam, eine Frau entkleidet sich und dann wird es völlig seltsam, indem sie sich als seltsames Lichtwesen entpuppt. Und diese kleine Geschichte wird auf dem Genesis Live-Album, was im Sommer 1973 erscheint, abgedruckt und William Friedkin liest diese Geschichte und ist völlig begeistert und sagt, mit dem Mann will ich zusammenarbeiten. Und er kontaktiert dann im Sommer quasi per Telegramm Peter Gabriel in Hadley Grange. Der kann sein Glück kaum fassen, weil er ja eigentlich Kinematografie studieren wollte. Ja, 1969, als er seinen dem Abitur entsprechenden A-Levels gemacht hat, bewirbt er sich für einen Studienplatz für Kinematografie in London und die sind ganz rar und er bekommt einen. Und er opfert diesen Studienplatz dann für die Band. Ja, das ist sein erstes großes Opfer. Und jetzt hat er die Gelegenheit quasi, zwei ganz große Talente, die er in sich trägt, diese sagenhafte Begabung zum Geschichten erzählen und neue Geschichten zu erfinden, Welten zu erfinden, auf höchstem Niveau zu verwirklichen, wo man das machen kann, nämlich in Hollywood und mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und da kann er eigentlich gar nicht Nein sagen, aber man ist gerade dabei, das Album zu schreiben. Und um es schlimmer zu machen, die Band ist ja verschuldet. Man muss sich immer vergegenwärtigen, was wir heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Genesis sind bis 1976 in den roten Zahlen. Die haben Schulden, die verdienen kaum etwas damit. Das darf man sich nicht als persönliche Schulden der Band vorstellen, sondern es ist die Plattenfirma, die die Schulden hat. Aber solange die Schulden da sind und nicht abbezahlt sind mit den Tantiemen aus den Alben, kriegen die nur ganz wenig Geld. Und jetzt endlich steht man kurz vor dem Durchbruch, zumal man mit diesem Album ja auch anstrebt, in den USA den Durchbruch zu schaffen, den man bisher nicht geschafft hat. Und in den USA hängt das große Geld. Und jetzt kommt dieser blöde Peter Gabriel an und sagt, hey Leute, lasst uns das mal für 6 Wochen unterbrechen. Ich habe da dieses sagenhafte Angebot bekommen. Und es sind doch nur 6 Wochen. Ja, und dann machen wir auch weiter. Und dann kommt es zur Krisensitzung sozusagen.
Und sie haben ihm ein Ultimatum gestellt, haben gesagt, so sieht's aus. Entweder du bleibst hier oder ne, so. Und dann hat Peter Gabriel sich eben dafür entschieden zu gehen für 3 Tage. Und er hat dann eben mit dem Regisseur telefoniert. Und der war aber dann so entsetzt, dass sich Genesis wohl auflösen, weil er die Band selbst sehr mochte, dass er gesagt hat, nee, dann wir machen das, wir lassen das mal, geh du mal zurück zu deiner Band. Und dann kam Peter Gabriel nämlich zurück und die Band hatte aber weitergemacht, sie hatten gejammt, sie hatten Musik komponiert und sie waren auch ein Stück weit erleichtert, dass er erstmal wieder zurückkam, aber es war natürlich ein Riss. Ich meine, das waren ja Schulfreunde. Die kannten sich, die haben ja die Schulbank miteinander gedrückt. Also sie haben 67 die Band gegründet im Charterhouse-Internat, eine Elite-Privatschule südwestlich von London. Und das waren Kumpels. Also das hat die auch zerrissen ein Stück weit.
Also bisher war das Motto immer, the band comes first. Und alles andere muss zurückstehen. Und das war übrigens auch das Motto von Peter Gabriel, muss man sagen. Also er wird jetzt Opfer sozusagen seiner eigenen Prinzipien, die anderen noch besser ausführen als er selber. Also er hat das vorher auch immer verlangt. Die Band kommt zuerst, alles andere muss zurückstehen. Und er ist ja eng befreundet mit Tony Banks. Ja, die beiden waren auf Charterhouse tatsächlich, die sind Schulfreunde. Man sieht, die nebeneinander sitzen sozusagen auf frühen Aufnahmen aus der Schule. Und
ja, sie waren also zu dritt noch übrig, ne? Also genau. Peter Gabriel, Tony Banks
und Mike Rutherford.
Und Mike Rutherford, die waren zu dritt.
Und 1970 sind dann sozusagen nach der Aufnahme von dem ersten richtigen Genesis-Album, das zweite wirkliche, aber das erste richtige wahre Genesis-Album Trespass, ist ja leider das wichtigste Gründungsmitglied Anthony Phillips ausgestiegen, der eigentliche Lead-Gitarrist. Und dann haben sie gleichzeitig noch die Gelegenheit genutzt, den Drummer auch noch zu feuern. Und dann ist quasi ein neuer Gitarrist eingestiegen und ein neuer Drummer, zuerst der Drummer, und das ist ein völlig unbekannter Mann namens Phil Collins gewesen, und dann der Gitarrist, das war Steve Hackett. Also die kamen beide nicht aus der Privatschule. Und deswegen, das ist wichtig, um die Struktur Genesis zu verstehen, das waren immer die Underdogs. Man muss das sich so vorstellen, auf so einer Privatschule, Eliteschule, die haben sogar ihre eigene Sprache. Also die haben ein Wort für Zigarette, das verstehen die anderen gar nicht. Und diesen Jargon verwenden die weiter und die anderen fühlen sich immer minderwertig. Das ist ganz, ganz wichtig. Also selbst der große, aus heutiger Sicht große Phil Collins ist ein Junior-Mitglied. Mhm. Der hat nichts zu melden. Steve Hackett hat nichts zu melden in der Band. Das dauert ganz, ganz lange. Es sind die anderen drei sozusagen, die Bestimmer sind. Und in erster Linie Peter Gabriel und Tony Banks. Und die sind beste Freunde. Und wie wir alle wissen, beste Freunde heißt zum Stück weit auch maximale Feinde. Und die kämpfen ein Stück weit um die Suprematie in der Band hier. Mhm. Und diese Freundschaft, die der Kern ist, auch eines der wichtigsten Songwriter-Duos im Progressive Rock, die erleidet Schaden durch diese Aktion, weil Peter Gabriel, der muss sozusagen den Schwanz einziehen, indem er nicht das machen kann, was er möchte. Die anderen sind enttäuscht, weil er einfach wegläuft. Ja, er ist ja wirklich ein paar Tage weg. Die denken, die Band ist gescheitert. Und das sind alles sehr stolze Charaktere. Und Peter Gabriel wird die Rückkehr nur dadurch ermöglicht, dass quasi die höheren Autoritäten aus dem Kosmos, aus dem Genesis-Kosmos, also der Chef der Plattenfirma Tony Stratton Smith in erster Linie, dass die sich einschalten und vermitteln. Ja, das sind halt, die sind jung, die sind 24 Jahre alt.
Ja, das ist,
und dann schalten
muss
sich,
man sich immer klar machen. Ne?
Absolut. Und dann schalten sich diese Autoritäten ein und die vermitteln. Und dann wird der Banddiplomat vorgeschickt, das ist eben Rutherford. Und der ruft dann bei Peter Gabriel an nach ein paar Tagen und sagt, hör mal zu, Peter, es ist nicht gut gelaufen. Wir haben da alle Fehler gemacht und wir hätten dich echt gerne wieder. Und wir sichern dir zu, wenn du wiederkommst und das durchziehst, das Album und vielleicht auch noch die Tournee hier anschließend, dann kriegst du Freiraum, um deine anderen Projekte auch weiter zu verfolgen. Und das ist die goldene Brücke, die es ihm doch mit einem sehr großen Stolz versehenen Peter Gabriel ermöglicht, quasi mit einem eingezogenen Schwanz zurückzukehren. Und das ist der Moment, die anderen sagen, wo sie nicht mehr sicher sein konnten, dass er nicht die nächste Woche oder nach einem Monat oder nach 3 Monaten doch wieder weggeht. Mhm. Und für Peter Gabriel ist in dem Moment quasi auch die Vertrauensbeziehung angeschlagen. Und dann kommt eben noch die Sache mit der schwierigen Geburt dazu. Wenn ich das, Katharina hat es ja schon angerissen, das Kind stirbt fast. Das ist wenige Wochen später. Und Peter Gabriel wird ja traumatisiert, weil er ist dabei bei der Geburt. Und er spricht davon, da sei aus seiner Frau ein grüner Kloß rausgekommen. Oder etwas, was einem Hühnergerippe geglichen hätte, was dann in Folie gepackt worden sei und auf einem Tablett weggetragen worden sei. Mhm. Und die Art und Weise, wie er über sein Kind spricht, zeigt ja unmittelbar, er ist ja ein sehr, sehr empfindsamer Mensch, aber zeigt ja unmittelbar, wie stark er traumatisiert sein muss in dem Moment. Und dann ist das Kind wochenlang in Lebensgefahr und die anderen verlangen, dass er am nächsten Tag zurückkommt und mit ihnen Musik macht. Und das ist der Moment, wo die Freundschaft endgültig zerstört wird. Und er sagt auch heute, später sozusagen, das ist der Anfang vom Ende. Ich habe kein Verständnis bekommen. Also selbst wenn das eine normale Geburt gewesen wäre, hätten die doch Verständnis zeigen müssen. Und das Kind stirbt vielleicht den nächsten Tag. Und die erwarten, dass er mit ihnen weiter an einem nächsten Album arbeitet. Ja, und das liegt natürlich an der harten Erziehung in Charterhouse. Das liegt daran, dass die sehr jung sind. Es liegt auch an der Friedkin-Episode vorher sozusagen, dass er sie da enttäuscht hat. Ja, das spielt sicherlich mit rein. Aber das ist völlig klar, da können die Sympathien nur bei Peter Gabriel liegen.
Mhm. Mike Rutherford entschuldigt sich auch indirekt in seiner Autobiografie. Er schreibt nämlich, tatsächlich rückschauend betrachtet, verhielten wir uns schrecklich kalt und ignorant. Es gab nicht die kleinste Sympathiebekundung für Pete. Und das drückt, glaube ich, aus, dass die einfach auch in zwei Welten unterwegs waren in diesem Moment. Und sie haben, wenn ich das kurz noch anfügen darf, weil auch Mike Rutherford hatte eine Idee für dieses Album. Der hätte nämlich gern den kleinen Prinzen vertont, weil den hat er nämlich im Französischunterricht gelesen.
Wer nicht.
Und hätte er auch schön gefunden. Wäre vielleicht ein bisschen fluffiger gewesen.
Fand Peter Gabriel, glaube ich, ziemlich albern, die Idee.
Der zuckt zusammen, als Mike Rutherford, also die machen so Brainstorming, worum soll es denn gehen? Ja, wir machen ein Konzeptalbum. Ja, wir haben ja noch kein Konzeptalbum als Progressive Rock Band, das ist ja ein Statussymbol für eine Progressive Rock Band. Müssen wir mal ein Konzeptalbum machen? Machen wir jetzt. Wer hat Ideen? Wir haben alle überlegen und dann wagt sich Mike Rutherford vor und sagt, oh, der kleine Prinz. Dann sieht man förmlich, wie Peter Gabriel zusammenzockt.
Man kann sich's vorstellen.
Ja, das sind wie eine Märchenband. Das erfüllt ja alle Vorurteile gegenüber dem Progressive Rock. Ja. Und was er dann vorschlägt, ist das diametrale Gegenteil. Eine Geschichte über einen sich durch New York prügelnden Halbpuerto-Ricaner, der wahrscheinlich niemals diese Musik von Genesis hören würde. Und das sozusagen, das ist das genaue Gegenkonzept. Und das macht er bewusst, um Genesis zu erden. Zu der Zeit, weil quasi diese Airy-Fairy, sagt er, diese abgehobenen Konzepte des Progressive Rocks, du hast ja schon angerissen, ja, es geht um Fantasy, es geht um Märchen, es geht um Science Fiction. Er merkt, dass sich das Zeitfenster schließt. Das heißt, wir stehen hier am Ende der Hochphase des Progressive Rocks. Und Peter Gabriel ist jemand, der immer sehr konzeptionell denkt, der immer nach vorne gehen will. Also er ist progressiv im engsten und eigentlichen Sinne des Wortes. Und er merkt mit der normalen Formel, wir fahren uns fest, wir entwickeln uns nicht mehr, wir müssen was anderes machen. Also nicht mehr ein Album über biblische Konzepte, über Außerirdische, die auf die Erde kommen und die verlassen vorfinden. Wir müssen was Irdisches.
Stardust.
Ja, es gibt ja eine enge Parallele zwischen Peter Gabriel und David Bowie, weil sie beide sozusagen Theaterrocker sind, also in Kostüm auf die Bühne kommen. Die werden oft verglichen.
Ich habe auch gedacht, Glamrock und Progressive Rock waren manchmal gar nicht so weit auseinander.
Wir schweifen ab. Lass mich mal an dieser Stelle kurz einen Hinweis machen, weil wir haben gerade über die Streitereien geredet. Da passt doch super, wenn ich euch jetzt gerade einen Podcast-Tipp gebe. Die neue Staffel Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiss ist nämlich jetzt online. Jennifer Weiste und Markus Kafka war ja auch schon mal hier zu Gast in den Meilensteinen. Die erzählen euch die heftigsten Streitfälle aus dem Musikbusiness. Fuck You Very, Very Much gibt's jetzt natürlich auch wieder in der ARD Audiothek mit der neuen Staffel. So, Katharina, wir müssen mal weitergehen hier beim Album.
Hast du uns jetzt aber elegant unterbrochen.
Ja, es musste mal sein. Ich würde gerne an der Stelle nochmal, die waren also in Hadley Grange, haben eine Session gemacht, dann gab's die schon da, diese Spannungen, die waren pleite und jetzt gehen sie aber
aber trotzdem ins Studio. Und zwar nicht in ein normales Studio, sondern sie haben sich da auch wieder was anderes ausgesucht.
Ja, erstmal, ne? Also sie sind in Wales in so eine Art Scheune gegangen und haben da aufgenommen, weil sie gedacht haben, das Landleben, das macht irgendwas. Das ist schön und man guckt in die Natur und man kommt irgendwie besser drauf als jetzt in der engen Stadt in einem, aber sie sind dann trotzdem in die Stadt gegangen und haben das Album abgemischt in den Island Studios in Notting Hill. Auch, wie ich super interessant finde, weil wir ja hier viele biblische Bezüge auch haben auf dem Album, in einer, das ist eine alte Kirche gewesen, aus der ein Studio gemacht wurde, in dem dann in dem zum Beispiel auch Led Zeppelin's Stairway to Heaven aufgenommen haben. Also es gibt da wirklich Parallelen, die sind unfassbar und die machen auch total Spaß, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Und in diesem Studio haben sie ja dann auch noch Brian Eno getroffen. Aber
kommt alles noch, kommt alles noch. Sprechen wir später. Ja. Marc, das ist jetzt die Stelle, an der ich normalerweise fragen würde, was das Album für dich zum Meilenstein macht. Aber ich würde gerne mal heute anders vorgehen. Es gibt ja bereits Bücher über Genesis im Allgemeinen und über das Album im Besonderen. Dazu natürlich unzählige Artikel in Zeitschriften und so weiter. Was hat dich dann bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Also um es ganz kurz zu machen, damit wir mehr Zeit haben, über das Album zu sprechen. Es ist ja ein unglaublich faszinierendes und unglaublich rätselhaftes Album. Ja, das Ganze ist wie ein großer Traum im Grunde und das wissen wir seit Sigmund Freud. Was wir im Traum sehen, ist ja sozusagen nur eine maskierte, oberflächliche Form dessen, was die eigentliche Botschaft ist, was uns das Unbewusste mitteilen will. Und in jedem einzelnen Stück, jeder einzelne Charakter hat eine tiefere Bedeutungsebene. Es ist wie ein riesiges musikalisches Rätsel. Das hat mich von jeher fasziniert und ich wollte gerne mal ein wirklich fundiertes Werk dazu lesen. Was bedeutet das alles eigentlich? Leider habe ich niemand gefunden, der es für mich geschrieben hat, also musste ich selber machen.
Ja, super. Davon profitieren wir natürlich jetzt ganz bestimmt, wenn wir jetzt darüber sprechen. Klar, dass das für dich ein persönlicher Meilenstein ist, aber deine persönliche Einordnung wird mich trotzdem mal interessieren. Was macht das Album für dich zum Meilenstein? Was ist deine persönliche Geschichte mit The Lamb Lies Down on Broadway?
Ui, wo soll ich da anfangen, wo soll ich aufhören? Deshalb auch nur ganz kurz. Der erste ganz zentrale Aspekt ist, es ist ein Gesamtkunstwerk. Und zwar ein Gesamtkunstwerk wie kein zweites im Progressive Rock und im Rockbereich überhaupt. Ich rede jetzt gar nicht viel über die teilweise exzellente Musik und die eben schon angesprochenen vielschichtigen, rätselhaften, unglaublich aufgeladenen Texte. Das ist beides die Basis. Dann kommt aber noch hinzu das Plattencover. Und das spielt natürlich damals, wie sich alle erinnern werden, die dabei waren, eine viel größere Rolle als später in der natürlich, Ära der CD und von Downloads mal ganz zu schweigen. Das Erste, was man doch sieht meistens als Fan, wenn man die Plattenkiste im Plattenladen der Wahl damals durchgeht, das ist das Albumcover. Dann sieht das irgendwie interessant aus. Dann legt man, wenn gerade der Abhörplatz mal ausnahmsweise frei ist und man stellt sich an in der langen Schlange, dann legt man das auf und hört rein und dann gefällt einem die Musik vielleicht. Und schon in dem Moment verbinden sich die Bilder aus dem Cover mit der Musik. Es entsteht in jedem Kopf jedes Hörers, entsteht ein ganz eigener Kosmos sozusagen. Das ist nicht mehr voneinander zu trennen schließlich. Also das Cover spielt eine ganz große Rolle, was ja fantastisch gestaltet ist. Ja, Genesis zeigen sozusagen, dass sie was Neues machen wollen, auch daran, dass sie zum ersten Mal mit Hypnosis zusammenarbeiten. Die sind ja vor allem bekannt wegen ihrer Zusammenarbeit mit Pink Floyd.
Dark Side of the Moon, das berühmte Prisma. Ne?
Das ist ihr bekanntestes Cover überhaupt. Und der Co-Chef und der Chef, also Storm Thorgerson ist der Chef und Aubrey Paul ist der Co-Chef, die sind schon ganz lange an Peter Gable dran und sagen, sie sollen doch mal endlich mal mit diesen Airy-Fairy-Covern aufhören und sollen mal was Richtiges machen. Und als Peter Gable jetzt diese Revolutionäre, also sich ganz stark von diesen Airy-Fairy-Konzepten abhebende Story vertonen will.
Airy-Fairy, erklär mal.
Airy Fairy heißt abgehoben, also Fairy ist die Fee, sozusagen luftig, feenhafte Geschichten quasi. Okay. Das heißt Märchen, Fantasy und so weiter. Und jetzt macht er diese auf den ersten Blick jedenfalls Down-to-Earth-Story über einen Halb-Puerto-Ricaner in New York. Und dann sagt er sich, dann müssen wir auch die Ikonografie ändern und er wendet sich in dem Moment sozusagen an Hypnosis. Aubrey Powell kann sein Glück gar nicht fassen, fährt sofort mit dem Auto nach Hadley Grange, um das Ganze sozusagen wasserdicht zu machen und unterhält sich mit Peter Gabriel und den anderen über das Konzept. Und Peter Gabriel gibt ihm dann erste Impressionen, wie das aussehen soll. Also das Cover ist das dritte Element in diesem Gesamtkosmos.
Ein kurzer Gedanke zum Cover. Auch hier haben wir eine christliche Symbolik drin. Und zwar, wir haben zwei Triptychen. Wir haben jeweils drei Bilder miteinander, die auf die Mitte...
Stimmt.
Genau.
Könnte ein Altar sein.
Und dann noch kommt hinzu, selbst die Fans, die damals dabei waren, wissen das nicht, die Geschichte beginnt links. Man muss es aufklappen. Alle denken immer, sie haben das Album vorne und es beginnt sozusagen mit dem Rahl, der vor diesem Wasserfall steht und den anderen Rahl, jedenfalls auf den ersten Blick quasi, der in diesem Raum mit dem Kopf hinten in der Wand sitzt, da wegzuziehen. Das ist aber nicht der Beginn der Story, sondern man muss es aufklappen. Und Peter Gabriel hat Aubrey Powell gesagt, ich hätte gerne einen Comic. Ja, er sollte einen Comic anfertigen mit der Geschichte, aber die Band sollte darin nicht erscheinen, sondern nur die Story. Und dann ist Aubrey Powell sozusagen in die Hypnosis Headquarters gefahren und dann hat Storm Thorgerson die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das können wir nicht, aber was wir können, sind Fotos. Und dann kam die Idee, das sozusagen in Fotos umzusetzen.
Fotostory, ja.
So ist es. Und so ist das ja selbst ikonische Cover quasi dann entstanden, wo ja auch eben auf der Innenseite sozusagen noch verschiedene Bilder sind, die teilweise auch noch zusätzliche Informationen liefern. Und wenn ich das noch ansprechen darf.
Und die gesamte Story abgedruckt ist, ne?
Und zwar in einer anderen Variante.
Ah.
Also Peter Gabriel kommt irgendwann auf die Idee und dann fällt ihm schon selber auf. Das kann ja niemand verstehen, was ich im Text habe.
Das hat Mike Rutherford übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, er hat sich das durchgelesen, was da Peter Gabriel vorhat, und hat ihm auch gesagt.
Wir erklären gleich noch, um was es geht.
Hat ihm auch ins Gesicht gesagt, du, ich verstehe überhaupt nicht, was du willst.
Ja, und Phil Collins sagt ja, wir haben es damals nun überhaupt nicht verstanden und wir hatten den Verdacht, dass Peter Gabriel es auch nicht verstanden hat. Und das ist geändert, wir sind spöttisch und so, ja. Aber das vierte Element sozusagen, das ist die Tournee und das wird oft übersehen.
Ja.
Ja, das ist ja eine einzigartige Tournee, die sich vor allem dadurch abhebt und auszeichnet. Erstens wird das ganze Album gespielt.
Ja.
Das ist ein Riesenrisiko, weil ja fast niemand die Musik kennt. Und wie wir alle wissen, wenn man Musik macht, weiß man das ohnehin aus erster Hand. Die Fans wollen immer nur die alten Stücke hören, die sie, ja, Wiedererkennungseffekt und mitgrölen und da weiß ich, wo ich klatschen muss und so. Und die gehen halsbrecherisch das Risiko ein und spielen dieses komplexe neue Album quasi bevor es erschienen ist in den allerersten Konzerten. Das ist Selbstmord auf der Bühne und zwar das ganze Album. Und dann wird das Ganze ja sozusagen multimedial umgesetzt und das ist das Revolutionäre. Ja, man hat drei Leinwände am Bühnenrand.
Kommen wir später noch drauf, auf die Live-Umsetzung.
Dann sage ich nur ganz kurz. Diese Tournee wird spätestens, wenn sie vorbei ist, am 22. Mai 1975 in Besançon, einen Tag später ist sie Legende.
Mhm.
Wer die verpasst hat, wird es nie wieder sehen. Und die Legenden werden immer größer. Das verstehen die Musiker übrigens überhaupt nicht. Generell, The Lamb hat einen unglaublichen Kultfaktor. Die Legende wird immer größer. Und die Musiker reiben sich die Augen und können es nicht nachvollziehen. Bis auf Peter Gabriel. Alle anderen sagen, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen.
Aber auch da gibt es eine Ziggy Stardust-Parallele. Denn Bowie hat ihn auch sterben lassen auf der Bühne.
Absolut, ja.
Ach ja, wir können noch stundenlang weitermachen. Wir haben noch nicht einen Titel gehört. Den erstmal ins Meilensteine-Podcast, den gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein mit dem Titeltrack, der ist nämlich auch der Opener des Albums, The Lamb Lies Down on Broadway. Und hier ist er.
So Filmmusik auch.
Ja, ist es. Ja. Absolut.
Das war ja auch die Idee, das aufzumachen. Ne?
Ja.
Also damit, also die Idee von Progressive Rock.
Ja.
So ist ja die Idee, klangliche Welten zu schaffen.
Absolut. Ja.
Und so ist ja auch seine Begeisterung für den Film und für Geschichten erzählen, ist das ja sozusagen in der Musik umgesetzt. Ne?
Absolut. Ja. Er ist Weltenschöpfer eigentlich. Ja. Im Innersten ist er Weltenschöpfer.
The Lamb Lies Down on Broadway, übrigens in den USA als erste Single-Auskopplung erschienen. Aber bevor wir jetzt dezidiert uns mit dem Song beschäftigen, müssen wir die Geschichte, wir haben es ja jetzt schon öfter angesprochen, diese wahnsinnige Geschichte des Albums wenigstens versuchen zu erklären, weil sich damit auch die Struktur erschließt. Wenn auch einige Kritiker, wie gesagt, behaupten und teilweise die Band auch, dass es gar nichts zu verstehen gibt. Aber ich fasse zusammen. Wir haben die Hauptfigur Ryle. Dieser ist auf der Reise zu sich selbst. Peter Gabriel hat es in einem Interview des Daily Telegraph mal eine Art Pilgerreise der urbanen Rebellion genannt. Und wie das eben so ist, wenn man sich selbst ergründen will, die Reise ist nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen, sage ich mal. Und wer oder was ist denn überhaupt dieses Lamm, welches sich auf den Broadway legt, Mark?
Oje, Frank, jetzt stellst du die Frage aller Fragen, die Generationen von Hörerinnen und Hörern und Journalistinnen und Journalisten und beschäftigt hat. Sagen wir es mal so, man muss sich ja erstmal vergegenwärtigen, da wird dieses neue Album von Genesis angekündigt, die ersten Informationen dringen im Oktober 1974 nach außen. Es wird ein Doppelalbum, alle Fans, wow. Es wird ein Konzeptalbum, alle Fans, wow. Er spielt in New York, alle Fans, was? Und es wird heißen, das Lamm legt sich auf dem Broadway nieder. Die meisten Fans, ist er jetzt endgültig durchgeknallt? Absolut faszinierend. Man kann übrigens nachvollziehen, wann diese Idee in Peter Gabriels Kopf entstanden ist. Und zwar auf der allerersten, ganz kurzen Amerika-Tournee. Es war nicht eine Tournee, es waren zwei Konzerte im Herbst 1972. Sagt Tony Stratton Smith, wir müssen jetzt mal eine erste Duftmarke in Amerika, was ja der entscheidende Musikmarkt ist, um Geld zu verdienen, hinterlassen. Und man macht ein Konzert in New York und ein Vorbereitungskonzert in Boston. Und wie für alle Menschen, die zum ersten Mal nach New York kommen, ist das ein unglaubliches Erlebnis. Und während 4/5 der Band im Büro oder in dem nahegelegenen, in der nahegelegenen Kneipe neben dem Büro ihrer Plattenfirma Cocktails schlürfen, macht Peter Gabriel das, was man bei ihm erwartet. Er wandert alleine durch die Häuserschluchten des nebeligen, winterlichen, des November oder so, New York. Und dabei fällt ihm ein Phänomen auf, und zwar wegen der Kälte. Die warme Luft, die aus der U-Bahn nach oben strömt, durch die Gullideckel und so weiter, kommt in großen Dampffontänen nach oben. Und er ist ja unglaublich imaginativ und fantasiebegabt. Und sofort entwickelt sich in seinem Kopf das Bild, es gäbe eine weitere Welt unterhalb des manifesten New York. Das ist der Moment quasi, wo in seinem Kopf die Idee langsam sich zu entwickeln beginnt. Man könnte ja etwas mit New York machen. Und wie wir sehen werden, New York spielt doch nur in quasi im ersten Stück und dann mal ganz kurz am Ende nochmal eine Rolle. Ansonsten geht's doch gar nicht um New York. Das ist eine scheinbare Anknüpfung. Ja.
Ich habe es immer auch so ein bisschen als Opferlamm verstanden, ne? Das Lamm, das sich auf dem Broadway niederlegt. Broadway, die Straße des Musicals, des großen Theaters, der großen Showbühne auch. Und sie wollten ja im Progressive Rock genau, sie wollten ja ihre Musik auch auf die große Bühne bringen. Sie wollten es akzeptiert wissen. Sie wollten da künstlerisch hochwertig arbeiten. Und sie legen das Opferlamm nieder auf dem Broadway. The Lamb Lies Down on Broadway.
Ja, absolut. Und faszinierend ist ja, also, das ist ja ganz seltsam, ja, wenn man sich den Titel mal vor Ohren, Augen führt, was er eigentlich bedeutet. Und natürlich, jeder Journalist fragt Peter Gabriel dann, bevor das Album schon erschienen ist, hör mal zu, was ist denn dieses Lamm? Es muss doch so wichtig sein, dass du das ganze Album danach benennst. Und die Vermutung ist naheliegend, dass es eine religiöse Konnotation hat. Ja, nachdem Supper's Ready, also quasi der ideelle Vorläufer, das bisherige Magnum Opus von Genesis vom Vorvorgängeralbum Foxtrot 1972, das basiert ja auf der Apokalypse des Johannes, also auf dem letzten Buch des Neuen Testaments. Und da ist natürlich die Vermutung ganz, ganz naheliegend, dass es diesmal um das Lamm Gottes, also um Jesus geht. Und jeder Journalist fragt ihn das. Und das ist der Moment, wo er merkt, dass er einen Fehler begangen hat. Weil genau das will er eigentlich nicht beschreiben. Er will ja weg von diesen mythologischen, hochaufgeladenen und so weiter, bildungsbürgerlichen Konzepten. Er will Genesis erden, ja, mit einem Lederjacke tragenden Half-Puerto-Ricaner, der sich irgendwie, ich sag's zum dritten Mal, durch New York prügelt. Dann, und er merkt, er hat einen Fehler begangen und er wird immer ungehaltener in den Interviews. Und irgendwann platzt es aus ihm raus und er sagt, das Lamm ist kein Symbol für irgendwas. Dann ist die Frage naheliegend, warum taucht es dann auf? Und das erklärt er dann wie folgt. Und das ist tatsächlich sehr spannend und nachvollziehbar. Er sagt, das Lamm ist quasi wie ein Katalysator, dass die Ereignisse, die seltsamen Ereignisse, die sich dann anschließend in Gang setzen. Man muss sich das so vorstellen. Wir sind in dieser Stadt, die aus Stein, Asphalt, Glas und so weiter, Metall gebaut ist. Yeah. Härte, Härte, Härte. Hartes Leben. Ja, der Halbhutokaner, der sich durchprügelt. Und dann taucht plötzlich das weichste, verletzlichste, sanfteste, warme, lebendige Wesen auf, das man sich vorstellen kann. Das ist das Gegenkonzept zu New York. Und das materialisiert sich überraschend auf dem Broadway und ganz sanft, anstatt zu fliehen, legt sich's hin dort. Das ist übrigens alles, was es macht im ganzen Album. Und der Gedanke ist, dass hier die maximale Wärme, Weichheit und so weiter auf die maximale Härte trifft, sich quasi eine Spannung aufbaut, wie in einem gnostischen Weltbild, ja, hell, dunkel, gut, böse. Und sich das Ganze dann entlädt in den Vorgängen, die sich dann ab Fly on a Windshield, also ab dem zweiten Stück, entspinnen. Und das ist die ganze Aufgabe des Lamms. Es ist ja wirklich ein Treppenwitz. Das Lamm taucht nur im ersten Stück auf. Und wenn man sehr genau hinhört, taucht es, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, taucht später nochmal versteckt auf. Und deshalb, ja, er führt uns auf eine falsche Fährte, indem er das Album nach dem Lamm benennt.
So, wir kommen nicht drum rum, jetzt die Story mal zu umreißen. Also Ryle ist da in New York, prügelt sich durch die Straßen und dann passiert ihm komische Dinge. Aber er geht auf eine Reise zu sich selbst wie ein Traum und es passieren die verrücktesten Sachen. Und jeder Song ist sozusagen eine Episode auf dieser Entwicklung. Ne? Jetzt könnte man natürlich 23 Songs erklären. Das können wir natürlich im Rahmen des Meilensteine-Podcasts nicht. Aber wir können immer mal wieder auf die Songs und die Stationen der Reise, die wir hier besprechen, hinweisen. Und ich kann euch nur den dringenden Rat geben, hört das Album, lest die Story auf dem Cover. Lest auch das Buch von Marc. Es ergibt sich dann ein Gesamtbild, das wir hier im Podcast gar nicht schaffen.
Soll ich es mal versuchen, in kurzen Worten zu umreißen? Einfach nur ein Versuch des Umrisses und Marc kann danach sagen, ob das so durchgeht. Ja? Also wir haben den halb puerto-ricanischen jungen Mann, der auf den Broadway kommt, durch einen Schacht der U-Bahn, hat vorher noch mit einer Sprühflasche seinen Namen gesprüht auf die Wände der U-Bahn.
Getaggt,
genau. Und kommt da hoch, das Lamm legt sich nieder und da sind wir eigentlich noch fast in einer realen Welt und ab dem zweiten Song tauchen wir dann ein in eine surreale Welt und dann geht praktisch die Heldenreise, so würde man es im Film beschreiben, geht die Heldenreise los und unser Protagonist, also Rail sucht nach einem Ausweg aus dieser Welt, in der er plötzlich ist. Und er sucht auch nach seinem Bruder, nämlich John.
John taucht zufällig auf. Also der wir kommen ja sehr später zu In the Cage, da taucht ja John völlig überraschend auf. Und das sozusagen, dann kommt diese Storyline noch hinzu quasi. Aber wir wissen nicht wieso und das ist auch für uns überraschend.
Also er trifft aber auf jeden Fall auf skurrile Figuren und auf bizarre Situationen und ist auch mit viel Frust und Aggressivität ausgestattet. Das ist das, was ich so wahrnehme.
Ja, absolut. Und wenn ich das vielleicht vorwegnehmen darf, er wird quasi mit seinen eigenen nicht so guten negativen Herausforderungsseiten konfrontiert. In Wahrheit. Und das ist sozusagen ein wesentliches Element. Und er wird in maximale Angst versetzt zum Beispiel. Also Peter Gabriel hat gesagt, er wollte eigentlich sehr tiefgründigen Ebene, das hat er sehr viel später erst gesagt, wollte er eigentlich im Wesentlichen emotionale Zustände quasi darstellen. Mhm. Und In the Cage, zu dem wir sicherlich später noch kommen, das zum Beispiel ist der Song über Angst. Mhm. Dann. Und zwar verschiedene Ängste. Vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber.
Ja. Gut. Dann haben wir es ja grob umrissen, um was es geht. Katharina, die späten 60er und frühen 70er, das war ja die absolute Hochzeit des Prog-Rock, klar, aber auch der Konzeptalben, Rockopern. Und tatsächlich gibt's ja auch bei The Lamb eine Parallele zu den legendären Rockopern von The Who, also Tommy und Quattrofinia. Zum einen natürlich die Suche nach dem Ich, das ist ja immer wieder auch im Rockopern Thema, aber auch was ganz Konkretes, was aber erst im Nachhinein aufgefallen ist überhaupt, ne?
Ja, Peter Gabriel ist ein großer The Who-Fan und ein großer Pete Townsend-Fan, kann man sagen, Bewunderer auch. Und Pete Townsend hat 1967 auf The Who Sell Out eine Mini-Rock-Oper komponiert, die da heißt Rail 1 and 2. Also er benutzt diesen Namen schon und er führt eine Figur namens Rail auch ein. In dem Song an sich geht es um Weltherrschaft, es geht um Religion, es geht auch um das Überirdische in dem Fall. Aber er selbst hat mal gesagt, niemand wird je wissen, was es bedeutet. Und damit sind wir auch wieder irgendwie bei Peter Gabriel, der ja auch sagt, also so richtig, was es bedeutet. Ja.
Das ist umstritten tatsächlich. Also ob er selber weiß, ist ja dieses Bonmot von Phil Collins.
Ja.
Und wir kommen sicherlich später noch drauf. Peter Gabriel ist ein unglaublich suchender Mensch. Ja, der hat verschiedene persönliche Herausforderungen. Er hat unglaublich viele Interessen. Jemand, der sich schwer fokussieren kann, ist ja seine ganz große persönliche Herausforderung. Ja, das hat jetzt 20 Jahre gedauert oder sowas, bis das neueste Album kam. Und er geht mit diesen Herausforderungen auf verschiedene Art und Weise um. Und eine davon ist, dass er sich mit psychologischen Theorien beschäftigt. Das heißt, C.G. Jung und Sigmund Freud spielt eine große Rolle. Und eine Lesart dieses Albums ist, das ist eigentlich die unbewusste Welt. Mhm. Ja, wir haben die Parallele, wir haben eine Welt unterhalb von New York, die manifeste Welt ist das Bekannte, das ist unser Ich, unser Bewusstsein. Die unbekannte Welt ist viel größer, das ist das Unbewusste. Und man kann das gesamte Album lesen sozusagen als eine Beschreibung der Rolle des Unbewussten hier, die dann mit Träumen sozusagen nach oben kommen, ja, wie der Dampf von unten aus den Fontänen nach oben gekommen ist. Das ist ein Symbol für das Eindringen des Unbewussten in die bewusste
Welt. Das ist das sogenannte Eisbergmodell, ne? Das Ich, das oben ist an der Spitze und das S, das sich unten den Raum nimmt.
Das Unbewusste.
Genau, sozusagen. Das Unbewusste.
Und wenn wir hier miteinander reden, wissen wir doch, dass 90% unserer Kommunikation unterbewusst stattfindet. Was wäre in diesem Raum los, liebe Leute?
Um aber nochmal ganz kurz jetzt die Brücke zu schlagen zu Pete Townsend und Rail 1 and 2, das ist auch die Grundlage für Tommy dann, also für Tommy, und das, dieses Motiv aus diesem Song taucht eben auch in Sparks und in Undertale schon dann auch in der, im Tommy-Kosmos auf, wo es ja auch um einen traumatisierten jungen Mann geht, der taubstumm und blind wird, weil er ein schreckliches Ereignis erlebt hat und der dann ja auch skurrile Persönlichkeiten trifft, die ihn versucht, da wieder rauszuziehen. Dann kommt Quadrophenia. Auch da haben wir wieder auch tiefenpsychologisch. Pete Townsend beschäftigt sich mit Schizophrenie. Hier dann Quadrophenie, also vier multiple Persönlichkeiten, die in einer Person drinne stecken, in seinem Hauptcharakter Jimmy. Da geht es dann auch ums Erwachsenwerden und so weiter. Und in The Lamp haben wir dann, wie du, Marc, eben schon schön beschrieben hast, das Ich, das Es und das auch das Über-Ich in irgendeiner Form, das ja auch einen bestimmt. Mein Mann sagt immer so schön, das Über-Ich hält dich davon ab, dein Bedürfnis, nämlich die Schokolade im Supermarkt zu klauen, sondern zu bezahlen. Ja? Und genau damit, also diese Beschäftigung mit der eigenen Psyche, ist, glaube ich, ein unfassbares Gut für Rockopern, für Progressive Rockopern, für diese großen, auch musikalischen Flechten und auch Freiheit, weil Mike Rutherford, habe ich gefragt, wie war das denn für ihn, sich nach an so einem Konzept entlang zu hangeln, sich danach zu richten? Und es war für ihn überhaupt nicht einschränkend, sondern es war für ihn eher Freiheit.
The good thing about a concept is it gives you the freedom to write odd bits of music. You know, I mean, a song can stand up sometimes in a concept story as a little weird moment in time when you're telling a little bit of the story. It wouldn't work alone as a song on its own. So I think the concept gives you freedom to try and stretch out what you can write and what you can do. And that's some great. I mean, when it's good, it's really good. When it's bad, it's really bad.
Und da kann ich direkt anknüpfen. Das ist tatsächlich etwas, was The Lamb aus dem Oeuvre von Genesis absolut heraushebt. Da gibt es diverse Instrumentalstücke, die Ambient-Charakter haben. Eines der schönsten Stücke überhaupt ist Hairless Heart. Das ist ein reines Instrumentalstück mit wirklich unglaublich schöner Musik. Und so etwas hätten Genesis nicht gemacht, wenn sie ein einfaches Album gemacht hätten und wenn es nicht ein Konzeptalbum gewesen wäre. Weil es gibt verschiedene Stücke zum Beispiel, die sind eingefügt worden, damit nachher bei der Live-Umsetzung Peter Gabriel genug Zeit hatte, sich das berühmte Slipperman-Kostüm anzuziehen und wieder auszuziehen. Nee. Ja, so hat quasi das Konzept und das Gesamtkunstwerk, wo man die Tournee schon im Blick hatte, hat zu einer Art von Platte geführt, die es sonst niemals gegeben hätte. Ja. Stücke wie Hairless Heart, übrigens auch The Carpet Crawlers, ist nur entstanden, weil man sozusagen noch Text vertonen musste, den Peter Gabriel in Schlüssen geschrieben hatte. Also hätte man diesen Schritt nicht gegangen, wären viele Stücke niemals entstanden. Vielleicht um den Bogen noch ganz kurz zurückzuschlagen zum Namen von Rail, den es ja gerade ging. Peter Gabriel wird im Oktober 1974 plötzlich schlagartig bewusst, oh Mist, ich habe einen riesen Fehler begangen, da ist ja alles schon fertig sozusagen, ja, Ende Oktober. Ich habe einen Namen verwendet, den haben The Who schon verwendet. Ja, er hat es unbewusst gemacht, da ist wieder das Unbewusste, was sozusagen wirkt. Er kann es nicht mehr ändern. Und wie hat er selber erklärt, wie er auf Rail gekommen ist? Er hat gesagt, er wollte einen Namen verwenden, der keine ethnische Zuordnung erlaubt. Also den Namen Rail gibt es nicht in Wirklichkeit. Und wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt, um an das schöne Thema, was Katharina betont hat, anzuknüpfen, das beginnt mit Ra, das ist der ägyptische Sonnengott, und hört mit El auf, das ist der hebräische Name für Gott. Also Yahweh ist der eine Gott, aber der allgemeine Name für Gott, in Michael, Gabriel, immer am Ende, das El ist Gott. Also wir haben einen extrem göttlich aufgeladenen Namen, der hier verwendet wird.
Und man kann ja auch noch andere Dinge, ich sage es jetzt bewusst, hineininterpretieren. Rail, also real, also real. Auch das ist ja ein Element, womit er spielt. Und was ich auch finde, und das wird auch in der Literatur diskutiert, es ist ja Peter Gabriel. Also auch da steckt ja ein Stück Rail in seinem Namen auch drin.
Und das ist super spannend, weil natürlich, wer verbirgt sich hinter Rail? Es ist Peter Gabriel tatsächlich. Und er verwendet diesen von sich selber unglaublich unähnlichen Charakter. Ja, er kommt aus einer oberen Mittelschichtfamilie. Er war auf der Eliteschule. Er ist intellektuell unglaublich neugierig. Er weiß alles Mögliche. Das ist das direkte Gegenmodell von Rail sozusagen, um zu maskieren, dass es dann bei den entscheidenden Stellen tatsächlich um ihn geht. Mhm. Also all die Herausforderungen, die Ängste und so weiter, da beschreibt das Peter Gabriel. Das sind seine, ja, tatsächlich.
Ich habe noch einen Aspekt, den ich gefunden habe, den du rausschneiden darfst, wenn du möchtest. Die weibliche Form wäre ja Rachel oder Rachel. Ja. Und Rachel ist die Mutter der 12 Stammesväter Israel. Sie hat 2 davon, ist sie die leibliche Mutter, und 2 davon hat sie adoptiert. Also auch hier dieser christliche Bezug einfach. Sie ist eine Mutter auch der Religion. Also sie kommt auch in Genesis, im ersten Buch der Bibel, sie kommt vor.
So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Cut. Die Vorgeschichte und das Wichtigste zum Verständnis des Albums ist geklärt. In der kommenden Folge geht es dann um die Songs, um die Geschichte im Detail und natürlich um die Nachwirkungen dieses großen Werks. Nächste Folge SWR 1 Meilensteine. The Lamb Lies Down on Broadway, 2. Teil. Bis dahin, tschüss.